Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Sechsmal haben wir im Verlauf des heute zu Ende gehenden Jahres auf die Geschichte des Radios geblickt. Anlass war der 70. Jahrestag der RIAS-Gründung. Heute soll unsere Serie mit zwei Sendungen schließen. Bevor wir uns der Entwicklung des Rundfunks im Nachkriegsdeutschland widmen, ein Ausschnitt aus dem RIAS-Treffpunkt vom 28.12.1973. Damals bat Moderator Nero Brandenburg den Wissenschaftsredakteur Harro Zimmer ins Studio. Die beiden fassen die ersten 50 Jahre der Rundfunkentwicklung zusammen, unterhaltsam und mit vielen O-Tönen. Viel Spaß dabei.
Als dann, auf geht's, zurück in das Jahr 1923.
Irrtum, zunächst zurück in die Steinzeit der Funktechnik. Preisfrage, was ist ein Kilohertz?
Na, 2 Pfund Fleisch für meinen Hund.
Ihre Karlauer waren auch schon besser. Heinrich, mir graut vor dir.
Ha, alea penunse est. Die Groschen sind gefallen. Heinrich Hertz.
Genau, machen wir etwas Bildungsprogramm. 1888 erzeugte der Physiker Heinrich Hertz erstmals elektromagnetische Wellen. Sie sind die Informationsträger von Rundfunk, Fernsehen und jeder anderen Art der drahtlosen Nachrichtenübertragung und breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Die Einheit Schwingungen pro Sekunde, ein Maß für die Wellenlänge, trägt seinen Namen. Hertz selbst hatte keinerlei Vorstellungen von den praktischen Möglichkeiten, die in seiner Entdeckung steckten. Zu seiner Zeit zog die Telegraphie alle in ihren Bann. Als Heinrich Hertz 1894 als 37-Jähriger starb, waren seine Untersuchungen nur seinen Fachkollegen bekannt.
Ja, und wann gab es denn nun die erste Übertragung eines Musikprogramms?
Nun, im Jahre 1880, als ein Sängerfest von Zürich nach Basel übertragen wurde. Ein zeitgenössisches Urteil meint zur Qualität dieser Übertragungen, dass die Instrumentalmusik gut herauskommt, der Gesang aber zu wünschen übrig lässt.
Naja, die Eidgenossen sollen schon immer kräftige Stimmen gehabt haben. Wahrscheinlich haben sie so laut geschmettert, dass man sie von Zürich nach Basel hören konnte. Wie sollte es denn sonst im Anno 1880, 8 Jahre vor der Hertzschen Entdeckung, funktioniert haben?
Es hat schon seine Richtigkeit. Übertragen wurde nämlich mit Hilfe des Telefons, das damals gerade seinen Siegeszug durch Europa antrat. Das Sängerfest in der Schweiz war aber nur der Anfang. Im Jahre 1891 etablierte sich in Paris eine Gesellschaft, genannt Theatrophon, die den Telefonteilnehmern der Stadt in den Abendstunden mehrere Theaterübertragungen anbot. Die monatliche Grundgebühr betrug 15 Francs und für jede Aufführung bezahlte man nochmal die gleiche Summe. In Gaststätten und Cafés konnten die Pariser gegen den Einwurf eines Geldstücks ihre Top-Hits im Rahmen eines Musikprogrammes aus den Telefonmuscheln hören. Nachrichten und Musik per Telefon erfreuten sich bis 1924 großer Beliebtheit. Die drahtlose Nachrichtenübertragung tat sich dagegen wesentlich schwerer. 1896 kann erstmals der Russe Alexander Popow in Petersburg über 250 Meter Entfernung die Worte Heinrich Hertz übertragen. Popows Versuche bleiben lange in Europa unbekannt.
Herr Lehrer, ich weiß auch etwas. Ich erinnere mich nämlich dunkel an den Physikunterricht. In diesem Zusammenhang fiel nämlich immer der Name Guglielmo Marconi.
Nun, manchmal denkt man bei Marconi an Wermut, aber es ist der Vater der drahtlosen Telegraphie, der am 12. Januar 1901 eine Botschaft über den Atlantik über eine Distanz von 3600 Kilometer überträgt. Der simple Inhalt? Nichts weiter als der Buchstabe S in Morseschrift.
Ja, und wann wurde denn drahtlos das übertragen, was wir heute Rundfunk nennen?
Nun, Weihnachten 1906 überträgt Fessenden über mehrere Kilometer hinweg ein kleines Programm von 2 Musikstücken, einem Gedicht und einem kurzen Gespräch. Eine Reihe von Funkern auf Schiffen und Landstationen glauben zunächst an einen Spuk, als plötzlich aus ihren Kopfhörern anstelle der vertrauten Morsezeichen Musik und Sprache erklingt. Ein weiterer Höhepunkt: 1910 überträgt der Funkpionier Lee de Forest eine Sendung aus der Metropolitan Oper in New York, in der erstmals die Stimme Enrico Carusos über den Äther zu hören ist.
Naja, aber das waren doch wohl mehr oder weniger einzelne Versuche. Aber wann gab es denn eigentlich echten Rundfunk, so mit festem Programm, mit Ansagern, mit blöd schwatzenden Discjockeys und Pausenzeichen und allem, was sonst noch so dazugehört?
Die Geburtsstätte des Rundfunks ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die USA, wo nach dem Ersten Weltkrieg ein Schlagwort in aller Munde war: Music in the Air.
Flying through the air,
Am 2. November 1920 beginnt der Sender KDKA in Pittsburgh auf der Wellenlänge von 360 Meter sein regelmäßiges Programm. Schon 2 Jahre später sind in den USA 564 Sender lizenziert.
Ja, und in Europa?
Am 18. November 1922 startet die BBC London mit der Ausstrahlung ihres Programms. In Deutschland besitzen zwar schon viele Interessenten Empfangsgeräte, da es aber nur Versuchssendungen der Post und der Industrie gibt, lauschen sie dem Londoner Rundfunk. Etwas, was sich 20 Jahre später wiederholt, dann aber eine lebensgefährliche Angelegenheit ist.
Am 29. Oktober 1923 beginnt der Rundfunk dann auch in Berlin auf der Welle 400 vom Voxhaus in der Potsdamer Straße. Aber so ganz stimmt das mit dem 50-jährigen Jubiläum im Oktober nicht. Da hat man doch dann wohl etwas gemogelt, ha?
Richtig, der Rundfunk ist schon ein paar Jahre älter. Wir haben eigentlich in Deutschland nur nachgezogen. So etwas wie eine Bürgerinitiative gab den Anstoß. Dem damaligen Staatssekretär Hans Bredow ist es zu verdanken, dass dann schließlich der Rundfunk in Deutschland Wirklichkeit wurde.
Ja, Hau, Sie haben da ein wenig in altem Archivmaterial gekramt und historische Aufnahmen mitgebracht. Die Qualität entspricht natürlich nicht dem, was wir heute gewöhnt sind. Trotzdem, wir wollen einige Größen jener Zeit zu Wort kommen lassen. Zunächst Rundfunkvater Hans Bredow in einer Aufnahme vom Dezember 1924.
Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden. Zum ersten Mal seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählten zu übermitteln. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt.
Es sei daran erinnert, dass der Rundfunk genau in der Inflationszeit gegründet wurde. Der Dollarkurs damals 4,2 Billionen Papiermark. Das waren noch Honorare. Übrigens, Nero, kennen Sie den?
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Bockhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernadette. Sie bringt Ihnen einen Bockbrot zu Gehör, wenn die Westband spielt.
Das ist doch Alfred Braun, der Rundfunkreporter der ersten Stunde, der mehr als eine Generation lang das Gesicht des deutschen Rundfunks geprägt hat, wie kaum ein anderer.
Die aktuelle Reportage ließ die Hörer die Kopfhörer dichter an die Ohren pressen. Erstmals konnten Millionen Zeugen von Ereignissen werden, die bislang nur einem kleinen Kreis zugänglich waren.
7. Oktober 1925. Dr. Hugo Eckener nach der Atlantiküberquerung mit dem Luftschiff Zeppelin ZR-2.
Es war schwül. Wir zogen die Jacken aus und machten ein paar Fenster mehr in der Führergondel auf. Schwerer Regen trieb in die Gondel hinein. Es war eine Fahrt von unvergesslichem Zauber. Mitternacht schimmerten von Norden die ersten Küstenfeuer zu uns herüber. Um 4 Uhr überflogen wir das schlafende Boston und um 7 Uhr lagen wir vor dem Hafen von New York. Der Ozean war überquert in genau 70 Stunden.
Das neue Medium Rundfunk brachte auch einen Mann an das Mikrofon, dessen Gedanken bereits weit über die drahtlose Übertragung von Wort und Musik reichten, der schon 1893 die Idee des Fernsehens hatte. Paul Nipkow, der ein Verfahren zur mechanischen Bildzerlegung entwickelte, erzählt 1930 als 70-Jähriger, wie er auf den Gedanken eines Fernsehempfängers gekommen ist.
Ja, das war in der ersten Zeit, als ich eben als junger Schnösel aus meiner Vaterstadt Lauenburg in Pommern mit einer 1 in Physik und einer 3 in Griechisch. Es war am heiligen Abend 1883 in Berlin Nordwest im Quartier Latin in meiner Studentenwohnung, Philippstraße 13a, gegenüber der Kirche. Ich saß allein, vor mir die Betreuungslampe. Da kam mir endlich die Lösung. Mühelos, automatisch, die Generalidee des Fernsehens. Da sah ich ein Bild, mosaikartig in Punkte und Zeilen zerlegt. Und eine spiralgelockte, rotierende Scheibe.
Ja, gab es denn 1930 überhaupt schon das Fernsehen und hatte die Nipkowsche Scheibe überhaupt eine praktische Bedeutung?
Oh, es gab durchaus Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre Fernsehsender und Empfänger, die nach dem Nipkowschen Prinzip arbeiteten. Solche Art Miniglotzen mit Bildschirmen von der Größe einer Postkarte, die aber niemanden vom Stuhl rissen. Erst nach der Einführung der elektronischen Bildabtastung begann der Siegeszug des Fernsehens, der in Deutschland dann nur durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde.
Ja, und auch die Funkausstellung war damals schon ein Begriff. Eine davon wurde doch mit einer Rede von Albert Einstein eröffnet.
Richtig, das war die 7. große Funkausstellung und Phonoschau am 22. August 1930. Das Motto der Einsteinschen Rede: Völkerversöhnung als Aufgabe des Rundfunks.
Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich, und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit.
Auch der Sport nahm damals in den Rundfunkprogrammen breiten Raum ein. Alles drängte sich an die Empfänger, um zum Beispiel am 21. Juni 1932 die Übertragung des Boxkampfes Max Schmeling gegen Jack Charkey aus New York mitzuerleben. Es ging schließlich um die Weltmeisterschaft.
Seine Frage, wie lange kann er dieses furchtbare Tempo, das Schmeling jetzt vorzulegen beginnt, noch aushalten?
Einen rechten Haken versucht er, eine kleine Meile daneben geht, um gleich darauf mit Schmeling einen steifen Lenken in das Gesicht auszutauschen, wobei beide sich jedoch nicht sehr wehgetan haben. Ein Clinch, ein kleines Schmeling, aus dem sie herauskommen, den Charkey mit einem rechten Haken gegen das Kinn von Charkey durchschmettert.
Charkeys Linken erreicht Schmeling auf der Nase. Schmeling setzt sich unter einen zweiten Schlag und mit zwei linken Geraden mitten in der Gesicht, im Gesicht. Der Charkey, der jedoch einen wahnsinnigen Linken gegen die kleine Nase des Deutschen sendet. Dieser springt jedoch in ihn hinein, versucht einen rechten Haken, der den Knockout bringen sollte. Doch ging er viel zu tief und hier ist das Ende der Runde.
Dann vernahmen die Hörer kaum noch erfreuliche Dinge aus den Lautsprechern. Am 30. Januar 1933 hatte das tausendjährige Reich die Macht übernommen. Der gleichgeschaltete Rundfunk war das Propagandasprachrohr geworden.
10. Mai 1933, Berliner Opernplatz, Bücherverbrennung.
Hier ist der Deutschlandsender. Hier sind alle deutschen Sender, mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung.
Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke.
Widerlich. Noch einmal versuchte das Dritte Reich zu zeigen, dass es ein Staat der Freiheit und des Fortschritts war.
Das glanzvolle Spektakel der 11. Olympischen Spiele gaukelte ein Deutschland vor, das es längst nicht mehr gab. Eröffnung der Olympiade am 1. August 1936 durch den Gröfatz, den größten Feldherrn aller Zeiten.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Ein Höhepunkt dieser Olympiade, der 100-Meter-Lauf der Männer, Musterbeispiel einer guten Sportreportage. Am Mikrofon Rolf Wernicke.
Der gewaltigste Kampf um die Schnelligkeit beginnt. Der Kampf um die 100 Meter. Da sind sie alle nervös jetzt. Da trippeln sie wie Vollblutpferde von dem Start. Auf der Innenbahn Jesse Owens. In der Mitte die vier Weißen. Zwei Schwarze gegen vier Weiße. Drei Europäer gegen drei Amerikaner. USA gegen Europa. Miller steht bereit, die Pistole in der Hand. Kein Laut regt sich jetzt im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge die letzten Vorbereitungen der besten Sprintergarde der Welt. Jetzt der Start. Auf die Plätze! Fertig! Los! Der Sturm sitzt rausgebraust. Der Holländer liegt vorn. Jetzt kommt Chaliese oben drauf. Zurück liegt Metcalf. Borsmeier kämpft verzweifelt. Mit weitem Vorsprung strebt Owens dem Zielband zu. Kommt Metcalf, Osendorf, Kampf um die Plätze. Erster Jesse Owens, zweiter Metcalf, dritter der Holländer Osendorf und vierter wieder ein Amerikaner Wiekopf, fünfter Borsmeier, sechster Strandberg. Das ist das Ende der großen Entscheidung, der 100.000 hier entgegengefiebert haben.
Doch was dann später den deutschen Rundfunkhörern aus den Volksempfängern entgegentönte, war alles andere als erfreulich. Krieg beherrschte die Szene. Luftlagemeldungen, Lilli Marleen und Sondermeldungen lösten sich ab.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lilli Marleen.
Zur Abwehr der drohenden Gefahren aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
Immer war der Rundfunk dabei, auch als der grausige Spuk im Mai 1945 zu Ende ging. Der letzte Wehrmachtsbericht des Reichssenders Flensburg vom 9. Mai 1945.
20 Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Es tritt eine Funkstille von 3 Minuten ein.
Harro Zimmer über 50 Jahre Kommunikation. Die Fragen stellte Nero Brandenburg. Dieser akustische Streifzug durch die Ätherwellen lief im RIAS erstmals am 28.12.1973. Unser letzter Beitrag in der Serie am Anfang war das Radio, beginnt dort, wo Zimmer endete. This is Radio Hamburg, nannte das RIAS Bildungsprogramm, ein Feature über die Entwicklung des Rundfunks in der Nachkriegszeit. Autor der 1986 ausgestrahlten Sendung war Wolfram Wessels.
Als am 9. Mai 1945, einen Tag nach der deutschen Kapitulation, der letzte noch verbliebene Reichssender in Flensburg den letzten Wehrmachtsbericht sendete, da war es bereits 5 Tage her, dass aus dem nahen Hamburg erstmals zu hören war:
This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung.
Dass sich Hamburg so schnell wieder melden konnte, lag vor allem daran, dass das Funkhaus der Hansestadt weitgehend unzerstört geblieben war und die Besetzung durch die Briten reibungslos und ohne größere Widerstände erfolgte, wie sich ein Techniker erinnert.
Etwa 8 Uhr abends wurden wir aus dem Postamt angerufen, die Besetzung stünde unmittelbar bevor. 20.26 Uhr setzte der Strom aus. 21.20 Uhr rückte britisches Militär an, ungefähr 200 Mann, und übernahm das Haus. Die meisten von uns wurden heimgeschickt, unter Begleitung, denn man durfte ja die Straßen nicht betreten. 10 oder 12 Techniker blieben und begannen unter britischer Aufsicht sofort mit der Vorbereitung zu neuer Arbeit. Wir schliefen in den Studios und Büroräumen. Übrigens machten das ein paar britische Offiziere genauso. Und so blieb es etwa 10 Tage lang. Der große Sendesaal sah aus wie ein Heerlager. In den Gängen patrouillierten Posten mit Maschinenpistolen. Nachts und am nächsten Morgen wurden die Leitungen gründlich überprüft. Dann gab es wieder Strom. Mittags machte ein Major der technischen Truppen eine erste Probe. Und am 4. Mai 19 Uhr wurde zum ersten Mal wieder gesendet. Nach einer Unterbrechung von nur 23 Stunden.
So rasch wie in Hamburg ging es andernorts allerdings nicht. Das lag auch mit daran, dass die wenigsten Sender den Krieg unbeschädigt überstanden hatten. Bereits im Juni 1943 waren die ersten Bomben auf das Kölner Funkhaus gefallen. Ein Jahr später wurde der Reichssender Stuttgart getroffen. Er sendete provisorisch aus dem Kurhaus Bad Mergentheim weiter. Wenige Monate später ereilte den Frankfurter Sender ein ähnliches Schicksal. Seine Mitarbeiter zogen nach Bad Nauheim um. Und seit dem 19. März 1945 schließlich betrieben Sprengkommandos der Wehrmacht und der Post selbst das Geschäft der Zerstörung. Sie folgten damit einem Führerbefehl, in dem es hieß:
Alle Nachrichtenanlagen innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Krieges irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören.
Umso erstaunlicher, wie schnell die Sender dennoch wieder ihren Betrieb, wenn auch oft nur provisorisch, aus fahrbaren Militärsendern aufnehmen konnten.
Am 10. Mai Radio München.
Am 13. Mai der Berliner Rundfunk.
Am 3. Juni Radio Stuttgart.
Am 17. Juni aus Bad Nauheim Radio Frankfurt.
Am 14. Oktober Radio Koblenz, ein Vorläufer des Südwestfunks.
Und am 23. Dezember Radio Bremen. Die Militärregierungen hatten es eilig, ein funktionierendes Medium in Deutschland aufzubauen, und das aus gutem Grund. Sie mussten sich schließlich der besiegten Bevölkerung verständlich machen, ihren Anordnungen und Anweisungen Gehör verschaffen. Und da Papier knapp und viele Druckereien zerstört waren, ganz zu schweigen von den Vertriebsproblemen, bot sich der Rundfunk geradezu an.
Das besetzte Deutschland war von den Siegermächten in 4 Zonen aufgeteilt worden, und jede Zone wollte ihr eigenes Rundfunksystem aufbauen. Und da es ein gemeinsames Konzept nicht gab, orientierten sie sich jeweils am Rundfunk ihrer Heimatländer.
Die Briten schufen nach dem Vorbild der BBC einen zentralen Zonensender in Hamburg, den Nordwestdeutschen Rundfunk NWDR. Allerdings hatten sie dabei den deutschen Regionalismus unterschätzt. In den 50er Jahren zerfiel der Sender in den NDR Hamburg, den WDR Köln und den SFB in Berlin.
Die Franzosen fanden in ihrer Zone keinen funktionstüchtigen Sender vor und errichteten am Sitz ihrer Militärregierung in Baden-Baden einen zentralen Zonensender, der das Koblenzer Provisorium ersetzen sollte. Er nahm am 31. März 1946 seinen Betrieb auf.
Die Amerikaner konnten als einzige nicht daran denken, das Rundfunksystem ihrer Heimat zu übertragen. In Deutschland gab es keine funktionierende Wirtschaft und damit auch keine Chancen für einen kommerziellen Rundfunk. Sie reaktivierten daher einfach die in ihrer Zone vorhandenen ehemaligen Reichssender Frankfurt, Stuttgart und München.
Eine besondere Situation herrschte in Berlin. Die Sowjets hielten auch nach der Teilung der ehemaligen Reichshauptstadt in Sektoren das Haus des Rundfunks in der Masurenallee besetzt, obwohl es nun im britischen Sektor lag. Hier wurden die Sendungen für die sowjetische Zone produziert. Über seine Nutzung als gemeinsamer Sender aller vier Besatzungsmächte konnte keine Einigung erzielt werden, und so errichteten die Amerikaner im Februar 1946 den DIAS, den Drahtfunk im amerikanischen Sektor. Erst nach dem Scheitern des letzten Antrages der alliierten Kommandantur auf gemeinsame Nutzung des Berliner Senders wandelten die Amerikaner den Drahtfunk in einen Rundfunk, den RIAS, um. Auch die Briten reagierten auf die starre sowjetische Haltung und errichteten im Juni 1946 eine Zweigstelle des NWDR in Berlin. Zunächst ebenfalls als Draht, nur wenige Monate später auch als Rundfunk. Der Sender ging 1954 im SFB auf. Allein die Franzosen verzichteten auf einen eigenen Sektorensender in Berlin.
Gesendet wurde in den ersten Nachkriegswochen nur wenige Stunden am Tag, vorwiegend Musik und Nachrichten in nahezu allen Sprachen Europas. So bei Radio Frankfurt.
18 Uhr Nachrichten in deutscher Sprache. 18.15 Uhr Tschechisch. 18.30 Uhr Polnisch. 18.45 Uhr Russisch. 19 Uhr Nachrichten in englischer Sprache. 19.15 Uhr Italienisch.
Die Alliierten dachten nicht nur an die Besiegten, sondern auch an Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und Vertriebene. Suchmeldungen aller Art, Aufrufe an Ärzte, Bäcker und Fleischer, Erlasse über die abendliche Ausgangssperre beherrschten die Sendungen. Als Rundfunkprogramm im heutigen Sinne konnte man das allerdings noch nicht bezeichnen. Für ein durchgestaltetes Tagesprogramm reichte allein das Personal nicht aus. Also gingen die alliierten Rundfunkoffiziere daran, verstärkt deutsche Mitarbeiter einzustellen, was natürlich nicht hieß, dass sie damit auch schon die Verantwortung für das Programm auf die Deutschen übertragen hätten. Das Recht der Kontrolle und der Zensur behielten sie sich selbstverständlich vor. Zudem achteten sie bei den Einstellungen darauf, dass nur erklärte Antifaschisten vor das Mikrofon kamen. Das klappte mehr oder weniger gut. Zudem war man in den einzelnen Zonen unterschiedlich gut vorbereitet. Während die Briten sich vorher informierten und daher auf ihre zukünftigen Mitarbeiter zugehen konnten, etwa Axel Eggebrecht, suchten die Franzosen und Amerikaner ihre Redakteure per Zeitungsannonce. Und nicht jeder, der sich meldete, nicht einmal jeder, den man ansprach, war tatsächlich der, den man gesucht hatte. Bei Radio Bremen etwa wurde Walter Gerdes nur durch eine Verwechslung zum Intendanten ernannt, bewährte sich hervorragend und blieb es. Oswald Döbke, damals Hörspieldramaturg.
Wir hatten einen Intendanten, und das betraf die Politiker, die politischen Redakteure natürlich am meisten, den Walter Gerdes, einen von den Nazis aus dem Amt geschmissenen SPD-Mann, der dann Intendant wurde 1946 bei Radio Bremen, weil die den Intendanten Gerdes suchten, der das relativ antifaschistische Bremer Schauspielhaus geführt hatte. Das kam ein Herr Gerdes von der SPD und sagte: auf Sie haben wir gewartet, hier ist Ihr Schreibtisch, unterschreiben Sie mal, da liegen schon ein paar Dingsbums. Und Herr Gerdes saß völlig verwirrt hinterm Schreibtisch, unterschrieben. Nach vier Wochen stellen Sie fest, dass Sie den Gerdes meinten, der das Schauspielhaus gehabt hat, und der war aber längst gestorben, das wussten Sie nicht mehr. Und so kam also Herr Gerdes, der Abteilungsleiter Damenoberbekleidung im Kaufhaus Bamberger und Co. war bis 1932 in Bremen, vor der Intendant des Senders. Das ist wirklich wahr. Und da es nun war und mittlerweile wusste, wo man unterschrieb, blieb er es auch. Aber es war natürlich herrlich. Ich machte die statischen Gesichter von Gottfried Benn und dann sagte: statistische Gesichter will ich ja meinen Sender. Ich sagte: das heißt nicht statistisch, das heißt statisch. Ach, da deppern Sie mich nicht. Oder Hindemith gab sein erstes Konzert. Wer ist das? Er hörte da rein. Es war der fürchterliche Satz: Hindemith, her damit, weg damit. Der Mann kommt mir nicht wieder ins Haus. So etwas passierte damals. Nicht das war der Sender. Oder er sagte: meine Gremien haben mir gesagt, versuchen ihm klarzumachen, dass das Gremium heißt, bis zum Schluss blieben das seine Gremien. Und auf der Klaviatur der Gremien, er wurde auch dann Intendant vom SFB in Berlin, spielte er hervorragend. Er stand vor seinen Leuten. Im Haus gab es zwar Ärger, aber nach außen nie. Und das war der ganz große Vorteil.
Doch nicht immer fielen derartige Entscheidungen so glücklich aus wie in Bremen. In München wurde beispielsweise mit Dr. Gaston Ullmann ein vorbestrafter notorischer Betrüger eingestellt, der sich als politisch verfolgter Deutsch-Kubaner ausgab. Es gelang ihm, in Kürze zum Chefkommentator der Nürnberger Prozesse aufzusteigen, dessen Sendungen von nahezu allen europäischen Sendern ausgestrahlt wurden. Als jedoch seine wahre Identität als Walter Ullmann bekannt wurde, setzte er sich in die französische Zone ab. Auch dort gelang es ihm, noch einmal eine Karriere zu beginnen. Er wurde Chefredakteur von Radio Saarbrücken, ehe er im Mai 1948 verhaftet wurde und wenig später verstarb.
Bei den deutschen Hörern waren seine Kommentare keineswegs beliebt. Er vertrat darin rigoros den Standpunkt der Alliierten, ohne Gespür für die Notwendigkeit, selbstkritisches Denken bei den Betroffenen in Gang zu setzen. Ein Beitrag zur vielbeschworenen Aufarbeitung der Vergangenheit waren sie bestimmt nicht. Über die in Nürnberg Verurteilten sagte er in seinem Schlusskommentar:
Wir kennen sie alle. Wir kennen sie nur zu gut. Wir haben sie niemals gekannt, wie sie als private Personen waren. Aber wir kennen ihre Geschichte, die Geschichte ihres öffentlichen Lebens. Und sie selbst haben sich der Öffentlichkeit niemals verpflichtet gefühlt. Sie haben im Gegenteil die Öffentlichkeit von der Mitbestimmung über ihre Handlungen immer ausgeschlossen. Sie waren die Feinde der Freiheit und der freien Meinung. Sie haben diese Begriffe in Deutschland ausgerottet. Und sie haben sie bekämpft, wenn wir anderen sie verteidigten. Das Recht der freien Meinung ist das höchste Recht, das es für einen Menschen gibt. Es steht seinem Recht zu leben gleich. Ein Leben ohne freie Meinung ist kein Leben. Die Verurteilung, die Sie durch dieses Gericht erfahren haben, hat auch diesem Recht Genüge geschafft. Ihre Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte von 10 Monaten Nürnberger Prozesses ist zu Ende. Und wir haben Ihnen über diesen, von dieser Stelle aus und um diese Zeit nicht mehr zu berichten.
Dr. Gaston Ullmann alias Walter Ullmann. Kernpunkt alliierter Programmpolitik war die Garantie von Öffentlichkeit, von freier Meinungsäußerung, von freier Diskussion. Es ging ihnen um Demokratisierung. Damit aber war nicht einfach die Schaffung demokratischer Institutionen, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Parlamentarismus und Gewaltenteilung gemeint.
Demokratie ist nicht bloß Stimmenzählen, sondern ein Verhalten, das im Ringen um Macht und Führung den anderen zu respektieren weiß. Was für ein lästerlicher Hohn, wenn Hitler sich gelegentlich einen Demokraten nannte, weil er eine Zeit lang die Maschinerie der plebiszitären Quasi-Abstimmungen in Gang setzte. Daran liegt es nicht, sondern an der echten Befragung des Volkes. Mir schien es immer ein böses Zeichen, dass es für den englischen Begriff der Fairness in Deutschland keine rechte Übersetzung gibt. Der Gegner wurde hier gleich der Feind.
So drückte es der Kultusminister von Württemberg-Baden und spätere erste Präsident der Bundesrepublik Theodor Heuss in einer Rundfunkansprache von Radio Stuttgart am 4. Oktober 1945 aus. Demokratisierung als Einübung eines bestimmten Verhaltens, so begriffen es auch die Rundfunkanstalten und richteten entsprechende Sendungen ein.
Bei Radio Hamburg die Gespräche am runden Tisch.
In Stuttgart die öffentliche Diskussion von Fragen, die alle angehen.
In München Probleme des Tages.
Und der Hörer hat das Wort.
Im Berliner Rundfunk schließlich die Tribüne der Demokratie.
Inwieweit diese Sendungen tatsächlich einer freien Diskussion dienten oder nur eine besonders geschickte Form zur Verfolgung politischer Absichten waren, bleibt allerdings zu fragen.
Vor allem die Tribüne der Demokratie des Senders der sowjetischen Besatzungsmacht wurde bereits nach kürzester Frist zu einer Tribüne vordergründiger Parteiinteressen der KPD und dann der SED, zu einer Tribüne, von der nicht genehme Äußerungen verbannt wurden.
Gemeinsam war diesen Sendungen aller Zonen, dass sie versuchten, gegen den Nazigeist in den Köpfen der Deutschen vorzugehen. Manchmal allerdings trieb diese Art von Erziehung, Re-Education nannten das die Engländer und Amerikaner, Re-Education die Franzosen, manchmal trieb sie seltsame Blüten. Am 10. August 1945 etwa hielt der noch aus der Weimarer Republik bekannte Rundfunkpionier Alfred Braun einen Radiovortrag über Turnen und Singen ohne Nazigeist, in dem es hieß:
Weg mit den Fanfaren zackiger und lärmender Kriegslieder, weg mit den dichterisch wertlosen Liedertexten. Zurück zum alten schwäbischen und deutschen Volkslied. Es ist höchste Zeit, dass wir wieder unsere schönen Lieder vom Lindenbaum, vom Röslein auf der Heide, vom schönen Wiesengrunde zum Allgemeingut unserer Schulen machen. Erziehung, Wiederaufbau. Das waren die Maximen im zerstörten Deutschland. Johannes R. Becher auf dem Gründungskongress des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands am 3. Juli 1945.
Wohin wir innerhalb unserer Grenzen blicken, wohin wir blicken, weit, weit über unsere Grenzen hinaus. Trümmer, Tod und Tränen. Unendliche Weiten des Leids, nicht ermessbare Strecken des Sterbens. Und aus unserer Mitte ist all dies unsagbare Entsetzen über die Welt hereingebrochen. Nur ein unheilbarer Irrer, nur ein hoffnungslos verstockter Verbrecher können sich da noch der Einsicht verschließen, dass es bei uns und dass es mit uns und in uns anders, gründlich anders werden muss. Zu einem solchen Anderswerden, zu solch einer Wandlung, zu solch einem Reformationswerk rufen wir auf. Lasst endlich, endlich ein freiheitliches, wahrhaft demokratisches Deutschland auferstehen.
Auch mit den Deutschen, den Besiegten, bestand weitgehend Einigkeit in den Zielen alliierter Politik: Demokratisierung, Re-Education und Entnazifizierung. Doch bestimmten nach wie vor die Kontrolloffiziere im Rundfunk die grundsätzliche Linie. Und so blieb es nicht aus, dass der Kalte Krieg, die Konfrontation zwischen Amerikanern und Sowjets, zwischen den westlichen Demokratien und dem östlichen Sozialismus, damals in Stalins Version, sich zunehmend auch im Rundfunk bemerkbar machte.
Im Sender der sowjetischen Zone etwa, dem Berliner Rundfunk, begann bereits im Herbst 1946 eine erste Säuberungswelle. Im ersten Nachkriegsjahr waren keineswegs ausschließlich Kommunisten eingestellt worden. Und so war auch das Programm noch nicht so politisch einseitig ausgerichtet. Das sollte sich aber ändern. Die Säuberungswelle endete erst, als alle maßgeblichen Stellen von linientreuen Mitarbeitern besetzt waren.
Im Übrigen war bereits durch die Einrichtung eines Rundfunkreferats in der staatlichen Verwaltung für Volksbildung im Sommer 1946 der erste Schritt zu einem Staatsrundfunk unternommen worden. 1947 wurde aus diesem Referat eine Generalintendanz und 1952 das staatliche Rundfunkkomitee. Einen unabhängigen Rundfunk sollte es in der sowjetischen Zone nicht geben. Auch die politische Stoßrichtung des Programms wurde während des Kalten Kriegs immer deutlicher. So begannen 1948 während der Berlin-Blockade die Vorbereitungen zu antiwestlichen Propagandasendungen und für einen eigenen, in den Westen strahlenden Sender, den Deutschlandsender. Zu seinen Aufgaben hieß es 1950 programmatisch:
Der Deutschlandsender ist ein treuer Freund und Helfer der Werktätigen in ihrem Widerstand gegen die Zerstörungswut und die Kriegspläne der angloamerikanischen Besatzungsmächte und der deutschen Adenauers und Schumachers geworden. Er ist das weithin vernehmbare Sprachrohr der Nationalen Front, der Friedensfront des demokratischen Deutschlands.
Aber auch in den angegriffenen westlichen Zonen veränderte sich im Zuge des zwischen Ost und West entbrennenden Kalten Krieges die Stoßrichtung des Programms. Nicht mehr der Nazismus, sondern der Kommunismus stand im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Als einer der ersten zog Field Horine, der amerikanische Leiter von Radio München, die Konsequenzen. Er trat am 31. Dezember 1946 von seinem Amt zurück. Zwei seiner Mitarbeiter schlossen sich an.
Als Grund gab er an, dass er keineswegs seine Aufgabe, die Deutschen von der Notwendigkeit der Demokratie zu überzeugen und sie von narzisstischem und militaristischem Gedankengut zu befreien, als erledigt ansähe. Die mit der Rede des US-Außenministers Barnes im September 1946 in Stuttgart eingeleitete Politik der raschen Übergabe der politischen Verantwortung auch im Rundfunk an die Deutschen schien ihm übereilt und nur auf das vordergründige Ziel aus, eine gemeinsame antikommunistische Front mit den Deutschen aufzubauen.
Etliche Rundfunkmitarbeiter aus den westlichen Zonen, die der KPD verbunden waren, sahen das ähnlich und gingen in die sowjetische Zone.
Aus Frankfurt etwa Stefan Hermlin, Hans Meyer und Helmut Schneider. Aus Köln der Intendant des dortigen NWDR, das KPD-Mitglied Max Burkhardt. Aus München der Chefkommentator Herbert Gessner. Und aus Hamburg Karl Eduard von Schnitzler. Hans Meyer, nach dem Krieg zunächst Chefredakteur des Hessischen Rundfunks, wurde 1950 Professor für Literaturgeschichte an der Universität Leipzig, hatte eine Menge politischer Konflikte mit der SED und kehrte nach dem Mauerbau ins westliche Deutschland zurück.
Am 13. März 1948 diskutierten dann die ehemaligen Rundfunkmitarbeiter West im Berliner Rundfunk Ost, diskutierten Schnitzler, Gessner und Schneider mit dem führenden Kommentator des Berliner Rundfunks Michael Storm in der Sendereihe Treffpunkt Berlin.
Also eine kleine Ringsendung, wie Sie sehen. Eine Ringsendung von Flüchtlingen aus dem Westen. So etwas gibt es auch, die man vielleicht so ansagen könnte. Hier spricht Berlin mit seinen Sendern, angeschlossen der Nordwestdeutsche Rundfunk mit seinen Sendern Hamburg und Köln, sowie Radio München und Radio Frankfurt.
Das würde sicher einen sehr harten Protest geben, Storm.
Entschuldigung, ich möchte einen anderen Protest erheben, Storm. Sie sagten eben Westflüchtlinge. Gegen diese Bezeichnung möchte ich mich wehren. Sehen Sie, ich bin nicht geflohen. Weder vor irgendeiner Bedrohung noch vor den finsteren materiellen und politischen Zuständen drüben.
Ja, eben das muss man ergänzen, glaube ich.
Sondern es ging mir und Ihnen wahrscheinlich genauso um die Möglichkeit zu arbeiten. Das heißt, um die Möglichkeit, über eben diese Zustände zu sprechen und einen persönlichen Beitrag zu leisten, diese Zustände zu ändern. Diese Möglichkeit hat man mir genommen. Die Engländer haben mich hinausgeworfen, verzeihung, entlassen. Eben damit ich nicht mehr zu meinen Hörern über diese Zustände sprechen sollte. Hätte ich irgendeine andere Möglichkeit gehabt, wäre ich ganz gewiss in der britischen Zone geblieben. Mein Entschluss, hierher zu kommen, war ein freier und ich fasste ihn, weil man mir drüben die Freiheit der Rede, die so oft proklamiert wird, verweigerte.
Sie sprechen hier von Freiheit der Rede, Herr Schnitzler. Sehen Sie, nun, von mir wäre es beispielsweise unehrlich, wenn ich behaupten wollte, ich hätte in der Zeit, in der ich bei Radio München gearbeitet habe, keine Redefreiheit gehabt.
Entschuldigen Sie, Herr Mayer.
Ja, bitte schön. Ich denke mit großer Achtung an die Zensuroffiziere, an die amerikanischen zurück, mit denen ich damals gearbeitet habe. Und ich hatte unter ihnen eine weitgehende Redefreiheit. Aber hier, glaube ich, kommt in meinem Fall das Wesentliche. Sie waren Ausnahmen. Das dokumentierte sich schon darin, dass einige von ihnen, na, wie heißt doch dieser schöne Ausdruck, ja, wegen unamerikanischer Umtriebe nach den USA zurückgehen mussten. Und dass zwei andere, mit denen ich besonders eng zusammengearbeitet habe, mit mir zusammen die Konsequenzen zogen. Das heißt, dass sie nach meiner Kontroverse mit Pfeiffer mit mir zusammen gekündigt haben.
Die Zeiten ändern sich nicht.
Das ist bei Radio Frankfurt genau die gleiche Entwicklung gewesen. Wir hatten, um von den Kontrolloffizieren zu Beginn zu sprechen, genau die gleiche Entwicklung. Zu Beginn war bei uns Golo Mann, der Sohn von Thomas Mann, als Kontrolloffizier tätig. Er ist im Laufe der Zeit gegangen. Nachher war es nicht mehr möglich, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Die waren Handlanger, die haarscharf, die Direktiven, die von oben kamen, die sie jeden Tag im Netzgespräch aus New York um 15 Uhr empfangen haben. Diese Direktiven führten sie aus und damit war der Fall für sie erledigt.
Dass die neuen Mitarbeiter des Berliner Rundfunks nun gerade an diesem Sender ein freieres Klima vorgefunden hätten als bei ihren früheren Arbeitgebern, das war teils Lüge, teils Illusion. Die Ideologie des Marxismus, Leninismus, Stalinismus wurde für sie bestimmend.
Allerdings muss tatsächlich auch von einem Umschlag des Klimas in den Rundfunkanstalten der Westzonen ausgegangen werden. Der hing nicht nur mit der politischen Großwetterlage zusammen, sondern auch mit der Diskussion um einen organisatorischen Rahmen für das zukünftige Rundfunksystem im westlichen Teil Deutschlands. Denn seit Barnes Rede von 1946 war klar, dass die Amerikaner und nicht nur sie sich möglichst rasch aus dem deutschen Rundfunk zurückziehen wollten. Allerdings stellte sich heraus, dass nicht nur die Alliierten kein rundfunkpolitisches Konzept besaßen, auch die Deutschen hatten keins. Weder im Exil noch im Widerstand waren entsprechende Vorstellungen entwickelt worden. Man glaubte daher einfach, an die Rundfunkentwicklung vor 1933 anknüpfen zu können. Entsprechend äußerte sich der württembergbadische Ministerpräsident Reinhold Meyer 1946:
Ich habe mir gedacht, dass ich die Sache ungefähr so regeln müsste. Der rein technische Betrieb des Radios ist Sache der Post. Die Sendestationen gehen in das Eigentum des Reiches zurück, die politische Verantwortung trägt das Staatsministerium und es wird je eine Intendantur oder Direktion für die Programmgestaltung unter einer zentralen Überwachung eingerichtet. Der Aufbau eines Propagandaministeriums soll aber vermieden werden.
Die Einschränkung verrät die Konzeption. Meyer dachte eben doch an einen staatlichen Rundfunk alter Prägung. Und er sah nicht, dass der nationalsozialistische Rundfunk keineswegs aus einem Bruch mit dem der Weimarer Republik hervorgegangen war, sondern das Ergebnis einer kontinuierlichen und systemimmanent konsequenten Entwicklung darstellte. Im Grunde gelangten die deutschen Vorstellungen über dieses Modell nicht hinaus. Es ist auch zu bezweifeln, ob es eine besonders glückliche Entscheidung war, ausgerechnet die beiden Rundfunkpioniere Hans Bredow und Kurt Magnus zu Rate zu ziehen, die natürlich hoffen mussten, an ihre erfolgreiche Zeit vor 1933 anknüpfen zu können. Diese Ideen eines staatlich kontrollierten Rundfunks widersprachen allerdings den Interessen der Alliierten aufs Schärfste. Die wollten eine zentrale Organisation für die künftige Bundesrepublik in jedem Fall verhindern.
Das führte zu Auseinandersetzungen mit der Post.
Und einen politischen Einfluss des Staates nicht zulassen.
Das führte zu Auseinandersetzungen mit den Parteien.
Die Resultate waren in den drei Westzonen schließlich ähnlich. In der britischen war man vorangegangen. Dort trat am 1. Januar 1948 die Verordnung Nummer 118 mit dem Statut des NWDR in Kraft. Mit ihr war das Modell eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgegeben, an dem sich die Länderparlamente der amerikanischen Zone ebenso orientieren konnten wie die französische Administration in Baden-Baden. Im Laufe des Jahres 1949 konnten alle Sender an die Deutschen übergeben werden, die nunmehr voll verantwortlich waren, auch wenn sich die Alliierten bis zum Abschluss des Deutschlandvertrages 1955 ein Einspruchsrecht bei rundfunkpolitischen Maßnahmen der Länder und des Bundes vorbehielten. Zwar schienen die rechtlichen Grundlagen die Unabhängigkeit der Sender zu gewährleisten, doch zeigte sich bei der Besetzung der Gremien, der Rundfunkräte und Hauptausschüsse, dass es den Parteien und Regierungen sehr wohl gelungen war, sich den maßgeblichen Einfluss zu sichern. Der Rundfunkhistoriker und Intendant des SDR, Hans Bausch, bemerkt in seinem grundlegenden Buch zur Rundfunkpolitik nach 1945 treffend:
Die äußeren Organisationsstrukturen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich beim Gesetzgeber und innerhalb der Rundfunkanstalten beträchtliche Umwälzungen vollzogen, die Freiheit und Autonomie Stück um Stück zugunsten staatlicher, parlamentarischer oder parteipolitischer Kontrolle einschränkten.
Und der erste deutsche Mitarbeiter von Radio Hamburg, Axel Eggebrecht, kommentierte für die britische Zone:
Ich glaube, dass die Schwierigkeiten und der Verlust an Substanz und an Produktivität in dem Augenblick unmerklich begann, als die Parteien begannen, um den Funk zu kämpfen. Das ist gar keine Frage für mich. Ich nenne das etwas übertrieben immer. Es wurde schwierig, als die Deutschen kamen. Vorher, als die Engländer eigentlich das System noch in der Hand hatten, haben sie uns überhaupt nicht reingeredet. Sie haben nur dafür gesorgt, dass wir in Ruhe arbeiten konnten. Haben uns auch gedeckt, wenn wir zum Beispiel bürokratische Ärgernisse aufgriffen und das in der Öffentlichkeit bekannt machen. Der Rundfunk war die Beschwerdestelle der Bevölkerung. Ist zum Beispiel ein Element, das heute weitgehend verloren gegangen ist. Ich stelle aber die Behauptung auf, und das soll mir erst mal einer widerlegen, in zunehmendem Maße, und das war damals schon ganz stark, war es ein Machtkampf der Parteien auf dem Boden des Rundfunks.
Die auch heute immer wieder vorgebrachten Vorwürfe der Einflussnahme von Politikern auf das Programm, hier haben sie ihre Ursprünge. Die Vorkehrungen der Rundfunkgesetze erwiesen sich als zu schwach, die völlige Unabhängigkeit des Mediums zu gewährleisten. Vielleicht hatte der amerikanische Kontrolloffizier Field O'Ryan recht, als er seinen Rücktritt damit begründete, dass die Übergabe des Rundfunks an die Deutschen zu früh komme. Dass den westlichen Alliierten viel zu bald schon Antikommunisten lieber seien als Antifaschisten. Vielleicht wäre tatsächlich mehr Zeit nötig gewesen, um die Möglichkeiten eines zukünftigen deutschen Rundfunksystems gründlicher, als dies geschehen ist, zu durchdenken. Doch diese Zeit ließen die tagespolitischen Anforderungen und Absichten des sich steigernden Ost-West-Konfliktes, den man den Kalten Krieg nannte, wohl nicht.
Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten This is Radio Hamburg von Wolfram Wessels, Erstsendung im RIAS 1986. Damit sind wir am Ende unserer Serie über die Geschichte des Radios. Es war ein Geburtstagsgeschenk für den Rias, der in diesem Jahre 70 geworden wäre. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Reise durch die Ätherwellen Spaß gemacht. Auf das Thema werden wir in den Archiven sicher noch einmal zurückkommen. Für heute Ihnen, liebe Hörer, einen guten Rutsch und ein gutes und gesundes neues Jahr. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie es gut.
I am leaving Mississippi in the evening rain. These Delta towns wear satin gowns in a high beam train. The Ritalin guides my hands through the radio. Where would I be in times like these without the songs Loretta wrote? 'Cause when you can't find a friend, you still got the radio. When you can't find a friend, you still got the radio, oh, listen to the radio, oh, listen to the radio, radio, oh, oh. I left a handsome two-step, the good old boy in Tennessee. Now he's sitting on the sofa, he's looking for his supper, wondering what's become of me. I got a 008 Tina Martin guitar in the backseat of the car. Hey, I am leaving Mississippi with the radio on. 'Cause when you can't find a friend, you still got the radio. When you can't find a friend, you still got the radio. The moon.